Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek.
Guten Abend. Die Reise der EU-Spitzen nach Kiew ist gefährlich. Einerseits des Krieges wegen. Am Morgen wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst. Gefährlich aber auch wegen der in die Höhe getriebenen ukrainischen Erwartungen, die am Ende eigentlich nur enttäuscht werden können. Der EU-Beitrittsprozess ist eine ermüdende, langwierige Prozedur. Ein Dschungel von Regeln und Gesetzen muss übernommen, Kriterien erfüllt werden. Von all dem sprachen die EU-Spitzen heute in Kiew wenig. Sie überboten sich lieber in Sympathiebekundungen für ein von Russland überfallenes Land und heizten damit die Erwartungen weiter an. Florian Neuhan berichtet.
Der Himmel ist grau an diesem Tag in Kiew und das Geräusch das des Kriegs. Luftalarm am Tag, an dem Europas Spitzen, ebenso in Kiew, die Zukunft des Landes rosarot malen. So rosarot wie nur möglich. Die Ukraine und die EU, wir sind Familie. Die Ukraine ist eine wahre Inspiration. Die Ukraine ist die EU. Die EU ist die Ukraine.
Let's make it happen.
Slava Ukraine.
Seit Monaten liefern sich EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen inoffiziellen Wettbewerb. Wer reist häufiger in die Ukraine und wer verspricht dort am meisten? Es geht um Geld, Sanktionen, Waffen. Und über allem, auch heute, um einen möglichen Beitritt in die EU, wo die Ukraine drängt. Unser Ziel ist es, die Beitrittsverhandlungen in diesem Jahr zu starten. Das ist ehrgeizig. Erst seit Juni ist die Ukraine offiziell EU-Beitrittskandidat, so wie 7 andere Staaten. Im Herbst soll die EU-Kommission formal die Fortschritte bewerten. Dann entscheiden die Mitgliedstaaten einstimmig über die Aufnahme von Verhandlungen. Verhandelt wird meist über Jahre. Am Ende müssen wieder alle 27 Staaten einer Aufnahme zustimmen. Und da sind längst nicht alle so euphorisch wie die EU-Spitzen in Kiew. Schon im vergangenen Mai mahnt Frankreichs Präsident Macron, bis zu einem Beitritt könnten Jahrzehnte vergehen. Und im Herbst gibt sich Bundeskanzler Scholz rhetorisch offen, verlangt aber vor einer Erweiterung erst eine EU-Reform. Nur dass von einer solchen Reform derzeit kaum jemand etwas wissen will. Und in Kiew währenddessen niemand etwas von den Hindernissen. Was ihr Land denn erwarten könne, fragt eine ukrainische Journalistin den EU-Ratspräsidenten. Natürlich, das ist ein Verfahren, bei dem wir eine einstimmige Entscheidung der Mitgliedstaaten brauchen. Aber ich bin zuversichtlich, bis Ende dieses Jahres wird ein EU-Gipfel die nächsten Schritte dieses Beitrittsprozesses entschieden haben. Es ist die Formulierung, die einem Versprechen noch am nächsten kommt. Während der ukrainische Präsident auf eine andere Anfrage, der nach Langstreckenwaffen, heute keine Antwort erhält. Stattdessen preist Ursula von der Leyen, was die EU der Ukraine nun spendet: Energiesparbirnen. Zusammen bringen wir das Licht, heißt es dort. Weniger Pathos war heute offenbar nicht drin.
Und zugeschaltet ist uns jetzt unser Brüssel-Korrespondent Ulf Röller. Guten Abend, Ulf. Das war ja eine ziemliche Harmonieshow heute in Kiew. Wenn wir die Sympathie-Girlanden mal weglassen, welche realen Hindernisse liegen noch auf dem Weg zum EU-Beitritt der Ukraine?
Also wenn man sich mal dieses visuelle Feuerwerk wegdenkt und sich davon nicht blenden lässt, dann sieht man eben, dass diese Vorstellung der Ukraine in 2 Jahren vielleicht sogar EU-Mitglied zu sein eine völlige Illusion ist. Und trotz, es hat viele Küsschen gegeben und viel Handshake, aber es hat nichts Konkretes eben von der Kommission gegeben, sondern die klare Ansage, es gibt keinen Zeitplan, sondern die Ukraine muss ganz normal wie alle anderen auch durch diesen Beitrittsprozess. Und da ist das große, große Hindernis für die Ukraine eben die Korruption und die mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Die Kommission sagt zwar, dass die Ukraine sogar im Krieg Fortschritt bei der Korruptionsbekämpfung macht, aber das würde bei weitem noch nicht ausreichen. Und dann gibt es noch ein Argument hier in Brüssel, das nicht so laut gesagt wird, weil die Ukraine im Krieg ist und man keine Gefühle verletzen will. Aber im Grunde genommen ist es ein sehr, sehr armes, sehr, sehr großes Land mit einer riesen Agrarindustrie. Und wenn die Ukraine dann mal EU-Mitglied ist, würden dort Milliarden von Subventionen hinfließen, die anderen Mitgliedern fehlen. Und das führt auch dazu, dass nicht alle begeistert sind, wenn die Ukraine kommt.
Es gibt noch einen Punkt, bei dem der Präsident Selenskyj und die EU unterschiedliche Sprachen sprechen. Und das ist das Thema Waffenlieferungen. Welche Missverständnisse gibt es hier?
Also ich glaube, dieses Missverständnis kann sich wirklich zu einem doch tiefgreifenderen Konflikt auswachsen. Auf der einen Seite ist Selenskyj und die Osteuropäer und die baltischen Staaten, die in der EU sind, und die wollen halt immer mehr Waffen. Nach der Panzergeschichte jetzt kommt die Forderung nach Langstreckenwaffen und nach Kampfjets. Man hat hier halt in dieser Region unglaublich Angst, von den Russen überrannt zu werden. Und auf der anderen Seite sind vor allem die Deutschen, die von diesen permanenten neuen Waffenforderungen genervt sind, weil der Bundeskanzler doch sehr deutlich gemacht hat, dass man eben nicht in eine Eskalation mit diesem Waffensystem reinkommen will mit Moskau. Und diese zwei Positionen sind eigentlich nicht miteinander zu verbinden. Und umso länger der Krieg geht, glaube ich, dass dieser Konflikt auch immer deutlicher wird.
Ulf Röller aus Brüssel mit ein bisschen Realpolitik neben der Beitrittslyrik. Danke dorthin. Der Ballon ist so groß wie drei Autobusse. Und er fliegt seit einigen Tagen in großer Höhe über Kanada und dem US-Bundesstaat Montana. Sein Auftraggeber? China. Sein Ziel? Mutmaßlich Spionage. China dagegen spricht von einem Flugobjekt zur Wetterbeobachtung, das versehentlich abgedriftet sei. Dieser Ballon jedenfalls ließ heute die erste China-Reise eines amerikanischen Außenministers seit 2018 platzen. Und er zeigt, wie instabil und angespannt die amerikanisch-chinesischen Beziehungen sind. Elmar Thewissen berichtet aus Washington.
Auf den ersten Blick macht das überhaupt keinen Sinn. Ein riesiger Spionageballon über Montana, unübersehbar, ausgerechnet vor dem geplanten Besuch des US-Außenministers in Peking. Dreist, so ereifern sich Politiker beider Parteien hier im Fernsehen und rätseln über das Warum. Wieso macht China, das die USA doch rund um die Uhr mit seinen Satelliten ausspäht, so etwas? Sie suchen offenbar nach Informationen, die sie nicht per Satellit gewinnen können. Das ist ein schamloser Akt. Wir müssen politisch gegenhalten, Amerikas Souveränität verteidigen und den Chinesen klarmachen, dass wir das nicht tolerieren. Immerhin schwebte der Ballon nahe der Maelstrom-Basis in Montana, wo Atomraketen stationiert sind. US-Kampfjets waren kurz davor, den Eindringling aus China abzuschießen, aber das Pentagon wollte nicht, dass Zivilisten zu Schaden kommen. Chinas Behauptung, ein Wetterballon sei versehentlich sehr weit abgedriftet, glaubt hier keiner. Die Präsenz dieses Überwachungsballons im US-Luftraum ist eine klare Verletzung der amerikanischen Souveränität und internationalen Rechts. Ein unverantwortlicher Akt, und die Entscheidung Chinas, so etwas am Vorabend meines Besuches zu tun, ist schädlich für die Substanz unserer Gespräche. Also sagte Blinken den Besuch in Peking ab. Dabei weiß er genau, dass auch die USA China ständig ausspionieren. So entdeckten sie neue Silos für chinesische Atomraketen in der Wüste Gobi und fanden heraus, dass in dieser Testeinrichtung für Chinas neue Überschallraketen Mikrochips mit amerikanischem Know-how verwendet wurden, von der Firma Cadence in Kalifornien. Der Ballon ist wohl auch Teil des Vorgeplänkels für den Konflikt zwischen Amerika und China. Sie wollen bis 2049 den Indo-Pazifik dominieren und die Weltordnung mit neuen Regeln. Das ist ihre große Strategie. Deshalb schickt China immer wieder Kampfjets in die neutrale Zone um Taiwan, und deshalb verwandelt es idyllische Atolle im Südpazifik in Flugzeug- und Raketenbasen. Dagegen schmiedet Joe Biden Bündnisse, will jede Weitergabe von Hochtechnologie an China verhindern. Mit Japans Premier Kishida vereinbarte er gerade die Stationierung von Raketen auf Okinawa. Verteidigungsminister Austin holte sich diese Woche beim philippinischen Präsidenten Marcos die Zusage, dass US-Truppen Basen im Norden des Landes nutzen dürfen. Für China eine Provokation, für die USA eine klare Linie, um Taiwan im Konfliktfall beizustehen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für die Vereinigten Staaten. Das gibt uns zusätzliche Fähigkeiten, wenn wir Taiwan verteidigen müssen. Dass sich beide Seiten ausspionieren, wissen Sie ganz genau. Im November wollten Sie auch deshalb weiter im Gespräch bleiben. Wenn Xi das nicht mehr will, bekommt das hier einen Sinn. Als unübersehbares Signal, dass China den Konflikt verschärft.
Und hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten und die beginnen mit dem Dauerbrenner Panzerlieferung, Gundula.
Die Bundesregierung hat der Ukraine die Lieferung weiterer Kampfpanzer zugesagt. Zusätzlich zu den bereits angekündigten 14 Leopard 2 gibt es jetzt grünes Licht für Lieferungen des ausgemusterten Vorgängermodells Leopard 1. Rund 100 davon stehen bei einer Rüstungsfirma in Flensburg. Der Rheinmetall-Konzern soll bereits im April erklärt haben, er könne 88 Panzer modernisieren und bereitstellen. Unklar ist allerdings, wie viele dann tatsächlich saniert und ausgeführt werden. Munition für den Leopard 1 soll im Ausland gekauft werden. Auch die USA weiten ihre Militärhilfen für die Ukraine aus. Für noch einmal fast 2,2 Milliarden Dollar sollen jetzt nach Monaten des Zögerns auch Raketen mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern geliefert werden. Die USA hatten Sorge, damit tiefer in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die ukrainische Armee rechnet in den nächsten Wochen mit einer neuen russischen Offensive. In den letzten 24 Stunden wurden nach ukrainischen Angaben bei Angriffen der Russen 6 Zivilisten getötet und weitere 20 verletzt. Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen Betreiber von Plattformen gelungen, die im Darknet sexualisierte Gewalt gegen Kinder zeigten. 3 Webseiten wurden stillgelegt, mehrere Verdächtige in Großbritannien und den USA festgenommen. Ein 22-jähriger Deutscher, der Fotos und Videos zugänglich gemacht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von tausenden Nutzern aus, zahlreiche seien identifiziert worden. Nach der Bestätigung ihrer Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl in Hessen wird die Kritik an Bundesinnenministerin Faeser lauter, vor allem aus der Opposition. Aus der Union heißt es, das werde nicht funktionieren, das Land vertrage keine Teilzeitministerin. Die Parteigremien der hessischen SPD haben die Bundesministerin heute einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert. Faeser hatte angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage Innenministerin bleiben zu wollen.
Es hat schon gedauert, bis die neue italienische Regierungschefin zum Antrittsbesuch nach Berlin gekommen ist, offiziell wegen Terminschwierigkeiten. Giorgia Meloni regiert Italien seit etwas über 100 Tagen mit einer stramm rechten Koalition, angeführt von der eigenen Partei, den postfaschistischen Brüdern Italiens. Meloni selbst hatte im Wahlkampf gedroht, wenn sie ins Amt käme, sei der Spaß für Europa vorbei und das deutsche Diktat in der EU zu Ende. Bislang aber gibt sich die italienische Regierungschefin in der Außenpolitik eher handzahm. Und nicht nur im Kanzleramt fragt man sich, ob Meloni sich nur verstellt oder ob sie es ernst meint. Andreas Künast und Annette Hilsenbeck berichten.
Da steht Giorgia Meloni, deren Partei vor Deutschland gewarnt hat und will nicht wiederholen, dass sie allergisch ist gegen Deutsch und eine Abneigung hat gegen das Land. Und da steht Olaf Scholz, dessen Partei vor der Wahl Melonis gewarnt hat und will nicht wiederholen, dass sein Gast Italien in die falsche Richtung lenkt. Signora Meloni und Herr Scholz versuchen, von vorn anzufangen. Sie müssen.
Unsere Regierungen haben sich immer eng miteinander abgestimmt und wir beide sind fest entschlossen, die enge Zusammenarbeit fortzusetzen.
Die Frau, die Europa, die Deutschland den Kampf angesagt hatte, ist seit 104 Tagen im Amt und kämpft nicht gegen, sondern mit Europa. Meloni steht felsenfest an der Seite der Ukraine, lässt Hilfsgüter und Waffen liefern, obwohl ihre Koalitionspartner als sehr russlandfreundlich gelten. Keine Regierung Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg stand so weit rechts wie Melonis 29-köpfige Ministerriege.
Sie ist Postfaschistin. Ihre Partei hat sich nicht historisch von Mussolini abgenabelt. Und wir werden jetzt ganz genau gucken, ob sie sich an die demokratischen Spielregeln hält.
So ganz genau man auch guckt, bisher hält sich Meloni an die meisten Spielregeln der EU. Vor ihrer Wahl hatte sie Brüssel Schluss mit lustig zugerufen. Aber dann begann sie messbar ernst. Ihr erster Haushalt hält alle Finanzregeln ein. Reformen werden fortgesetzt, teure Wahlversprechen kassiert. Aufeinander prallen die Welten beim Thema Migration. Meloni will die Zuwanderung sehr stark einschränken. Scholz findet, dass Europa Zuwanderung braucht. Einwanderung ist auch ein Sicherheitsproblem und wir sind alle aufgerufen, Verantwortung zu zeigen.
Im Gegenzug finde ich aber, und das ist, glaube ich, wichtig, muss es legale Wege geben, um in die Europäische Union einzuwandern.
Besonders laut hat Meloni stets das mächtige deutsch-französische Duo kritisiert, obwohl es mit Melonis Vorgänger, mit Mario Draghi, zum Schluss eher ein Trio war. Das kommt so schnell nicht zurück. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen Deutsch allergisch bin. Ich finde es nur unheimlich kompliziert, grammatikalisch. Es ist kompliziert zwischen Italien und Deutschland. Es ist noch nicht klar, ob Giorgia Meloni die gemäßigte Neue ist oder die, vor der die Partei von Olaf Scholz immer gewarnt hat.
Eins steht schon vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fest. Eine Wahlbeteiligung von 75%, wie bei der ersten Abstimmung im letzten September, wird es in 10 Tagen sicher nicht geben. Die Berliner sind genervt, dass sie nochmal an die Urne sollen. Und unzufrieden mit ihren Politikern sind sie auch. Das hat ein ZDF-Politbarometer extra herausgefunden. Wenn übermorgen gewählt würde, dann käme die SPD auf 21%. Die CDU würde mit 24% zur stärksten Partei. Die Grünen lägen bei 18%. Die Linkspartei erreichte 11%, die AfD 10 und die FDP 6%. Damit gäbe es eine Mehrheit für die regierende rot-grün-rote Koalition von Franziska Giffey. Die Zahlen sind aber nur ein Stimmungsbild, keine Prognose. Und dann ist da noch die Frage, ob die Wahl in der Hauptstadt diesmal ohne Pannen verlaufen wird. Stefan Merseburger und Markus Groß berichten.
Ihre Mission ist klar. Franziska Giffey will regierende Bürgermeisterin bleiben. Das könnte sie wohl auch, wenn der aktuelle Umfragekönig Kai Wegner von der CDU tatsächlich auf Platz 1 landet. Denn Rot-Grün-Rot mit Giffey, Verkehrssenatorin Bettina Jarasch und Kultursenator Klaus Lederer hätte weiter eine, wenngleich etwas geschrumpfte, Mehrheit. Der Verkehr treibt die Berliner um und die innere Sicherheit. Das wichtigste Thema aber ist Mieten und Wohnen. Das war es schon bei der letzten Chaoswahl. Das Desaster bleibt in traumatischer Erinnerung.
Für Berlin und Deutschland finde ich das eine Zumutung. Wir sind die Lachnummer in der Welt, würde ich ganz einfach sagen.
Dass es überhaupt so weit kommen konnte, also dass man das nicht schon vorher gemerkt hat, dass das irgendwie da nicht funktioniert, ja, keine Ahnung. Aber Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sage ich mir mal.
Sie haben schon gewählt, sicherheitshalber. Winterwahl, niemand möchte ewig in der Schlange warten und frieren. Hier und anderswo in der Stadt sind schon Wahlbüros geöffnet. Das soll entzerren. Ebenso die Briefwahl, die bislang stark nachgefragt ist. In nur 90 Tagen muss die Wiederholungswahl vorbereitet werden. Sonst ist dafür ein ganzes Jahr Zeit.
Wir sind sehr optimistisch. Das liegt daran, dass wir vor unserem Zeitplan sind, dass die Vorbereitungen sehr gut funktionieren, dass wir auch wirklich viele Prüfschritte schon eingearbeitet haben. Vierfach-Augen-Prinzip, teilweise 6-mal verschiedene Unterlagen durchschauen, sodass da möglichst keine Fehler auftreten. Und bisher, toi, 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 sind wir da auch sehr verschont geblieben.
Vorbereitung für den großen Wahltag, Wahlhelferschulung. 42.000 davon braucht Berlin mehr denn je. Um zu motivieren, wurde das sogenannte Erfrischungsgeld erhöht von 60 auf 240 Euro für den Wahlsonntag.
Läuft vieles schief in Berlin. Warum soll man sich nicht mal dran beteiligen, dass es etwas besser läuft?
Das wird so ganz normal und ordentlich ablaufen, da bin ich 100% überzeugt.
Budget knapp 40 Millionen Euro, so viel wie nie. Es gibt mehr Stimmzettel, mehr Urnen, mehr Wahlkabinen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diesmal eine möglichst fehlerfreie Wahl hinbekommen. Wir haben viele Aspekte berücksichtigt, die beim letzten Mal zu großen Fehlern geführt haben. Und ich hoffe quasi, dass es dann auch von Erfolg gekrönt sein wird.
Mach's noch einmal, Berlin. Scheitern diesmal verboten.
Wir machen jetzt hier weiter mit Gundula und Nachrichten aus der Wirtschaft.
Der Automarkt in Deutschland ist mit einem Absatzrückgang ins Jahr gestartet. Vor allem elektrische Fahrzeuge wurden deutlich weniger gekauft. Deren Absatz brach regelrecht ein. Frank Bethmann an der Börse. Das wird wohl Folge der Reduzierung der staatlichen Förderung von E- und Hybridautos sein.
Ja, genau, das ist ein wichtiger Grund, denn weil natürlich alle wussten, dass die staatlichen Förderungen zurückgefahren werden, bei Hybridautos wurden sie sogar ganz gekappt, gab es im Dezember nochmal einen Run, den im Januar dann die Ernüchterung folgte. Gerade mal 18.000 rein elektrische Fahrzeuge wurden in Deutschland neu zugelassen. Maximal können die Käufer von E-Autos in diesem Jahr statt 6.000 noch 4.500 Euro bekommen. Für teurere Fahrzeuge gibt es statt bisher 5.000 nur noch 3.000 Euro Zuschuss und 2024 sinken die Förderprämien weiter. Branchenkenner fürchten daher, dass der Januar-Einbruch keine Eintagsfliege war. Die Menschen werden vorsichtiger. Mit weniger Umweltbonus rechnen sich die Stromer immer weniger. Das gilt besonders für kleinere Modelle. Die Wachstumsdynamik sei dahin, heißt es. Womit ein wichtiges Ziel der Ampelregierung ins Wanken gerät. Bis 2030 sollen nämlich 15 Millionen reine Elektroautos über Deutschlands Straßen rollen. 620.000 sind es bislang gerade mal. Der Druck ist groß. Es geht um die Einhaltung von Klimazielen. Der Flottenverbrauch der Hersteller muss runter. Doch ein Selbstläufer ist das mit den Elektroautos nicht. Politik und Industrie werden sich also nächste Maßnahmen einfallen lassen müssen.
Frank Bethmann, vielen Dank. Die Eifel-Rennstrecke Nürburgring hat den insolventen Flughafen Hahn im Hunsrück gekauft für rund 20 Millionen Euro. Die Ring Holding gehört einem russischen Investor, einem Pharmaunternehmer, der auf keiner EU-Sanktionsliste für Russland steht. Der frühere US-Militärflughafen hat das Land Rheinland-Pfalz bereits zweistellige Millionenbeträge gekostet. Bundespräsident Steinmeier hat das Wirken seines Amtsvorgängers Joachim Gauck in besonderer Form gewürdigt. Bei einer Feierstunde betonte Steinmeier die prägende Eigenschaft des früheren DDR-Bürgerrechtlers, immer wieder Mut zu machen. Gaucks Lebensthema sei die Freiheit und die müsse mit dem Einsatz für Demokratie verteidigt werden. Gaucks Büste steht nun im Bundespräsidialamt in einer Reihe mit denen seiner Vorgänger. Ein Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Das Freitagsspiel ist in den letzten Sekunden. Der FC Augsburg hat Bayer Leverkusen zu Gast und gewinnt wohl mit 1:0. Der spanische Modedesigner Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahren in der Bretagne gestorben. Seine extravagante und futuristische Mode machte ihn weltberühmt. In den 1960er Jahren gründete er sein gleichnamiges Modelabel. Als einer der ersten verwendete er Materialien wie Metall, Glasfasern oder Kunststoff in seinen durchaus exzentrischen Kollektionen. Später feierte er auch mit Parfums jahrzehntelang große Erfolge.
Nach so viel Dunkelheit, Konflikt und Krieg kommt jetzt etwas Schönes. Etwas, das von Freundschaft und Liebe handelt. Etwas, das Hoffnung macht und gute Laune, Glücksgefühle auslöst und Lebenslust. Und etwas, das sogar nachwächst. Barbara Luk hat es gefunden.
Atmen. Wachsen. Das Leben beginnt. Der Kreislauf. Kommen und gehen. Was heute blüht, ist morgen welk. Aber da ist immer Hoffnung. Fast sagt uns die Blume, wie es geht, dieses Leben.
Blumen sind etwas Positives, denn was uns alle sozusagen an der Blume auch fasziniert, ist dieses Versprechen der Wiederkehr über die Samen, über die Zwiebeln. Und das ist auch nicht zuletzt ein Grund, glaube ich, warum sie uns kulturell so begleitet.
Die Ausstellung zeigt die Blume von der Antike bis heute. Das ist weltumspannend, denn ein Seismograph für die großen Themen war sie immer. Für Protest, für Liebe, für Tod, für Hoffnung. Und genau da hinein taucht Rebecca Lewis Law mit ihren Installationen. Hier hat die stille Künstlerin aus Wales 200.000 Trockenblumen zu einem duftenden Kokon aus Wohlgefühl und Tiefe zusammengefädelt.
Ich hoffe wirklich, dass die Menschen, die in das Kunstwerk eintreten, sich mit der Natur verbinden. Da finden sie dann diesen Moment, in dem sie darüber nachdenken, was im Leben wichtig ist. Blumen als Kraftquelle über die Jahrhunderte, als Wesen, die kommunizieren können. Die Blüten des Lungenkrauts beispielsweise ändern ihre Farbe, um Insekten zu signalisieren, dass kein Nektar mehr zu holen ist. Auch das will die Ausstellung zeigen. Blumen sind so viel mehr. Ohne sie sind wir nichts.
Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, wie unglaublich wichtig diese Blume ist, aber natürlich auch für uns Menschen, für unser Fortbestehen, für die Ökologie, Klimawandel, Insektensterben. Ohne Blumen geht gar nichts mehr.
Da kommt dann Miguel Chevalier ins Spiel. Der schräge Künstler aus Frankreich greift mit seinen digitalen Gärten gern mal zur Apokalypse und fragt sich, was wäre wenn? Unser Leben wird doch immer künstlicher. Wenn wir nicht Acht geben auf unsere Natur, dann bleibt uns nur noch das hier, die digitale Welt. Am Ende ist das wohl die wichtigste Botschaft dieser Ausstellung. Wir brauchen die Blume, immer schon. Die Welt ist so viel schöner mit ihr und unser Leben auch.
Flowers Forever, noch bis Ende August zu sehen in der Kunsthalle München. Und nach uns kommt jetzt die Heute-Show.
Und um 0.15 Uhr unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann.
Uns gibt's morgen wieder einen schönen Abend. Tschüss.
Am kühlsten in Europa ist es zurzeit im Norden Skandinaviens mit minus 15 Grad. Sonst verbreitet in Osteuropa 0 bis minus 5 Grad. Und so langsam rückt diese kühlere Luft auch in unsere Richtung vor. In Westeuropa, da erreichen wir allerdings noch Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad auf der Iberischen Halbinsel. Hier herrscht zurzeit nämlich auch hoher Druck. Und der bringt uns morgen mit einem Zwischenhocheinfluss etwas ruhigeres Wetter. Das gilt allerdings nicht für die Alpen. Wir sehen das hier in rosa. Da stauen sich ab heute Abend noch einmal die Schneefälle. Und bis morgen Nachmittag können da dann auch 10 bis 30, vereinzelt 50 Zentimeter zusammenkommen. Im Erzgebirge sind es 5 bis 10, vereinzelt 20 Zentimeter. Vorsicht hier auch für Schneeverwehungen, denn anfangs gibt es in der Nacht im Osten und im Süden noch stürmische Böen. Danach lässt der Wind aber nach. Im Osten sehen wir dann schon die etwas kühlere Luft in der Nacht, minus 2, minus 1 bis 2 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen. Im Westen ist es milder mit 7 Grad. Morgen gibt es eine ähnliche Temperaturverteilung, 1 bis 5 Grad im Osten, 5 bis 9 Grad im Westen. Dazu ist der Tag meist trocken, wechselnd bis stark bewölkt. Die Schneeschauer im Erzgebirge und der Dauerschneefall an den Alpen lassen so langsam nach. Dazu gibt es im Nordosten und im Südosten auch häufiger mal etwas Sonne. Ab Sonntag frischt der Wind dann aber wieder auf. Neuer Schnee und Regen schwenken über uns hinweg, der abends dann wieder die Alpen erreicht. Hier eine große Lawinengefahr. Ab Montag setzt sich dann von Osten her aber die Kaltluft durch. Es wird trockener, am Tag sonniger, in der Nacht frostiger. Tschüss.